Schönen guten Morgen. Danke, dass ihr jetzt in so früher Stunde schon gekommen seid und das Interesse an diesem Vortrag habt. Ich möchte heute sprechen über das Thema Exploring the Code Structure of Historic Video Games. Also, wie kann man sich der Codestruktur von alter Software, von insbesondere von Spielen annähern. Exploring ist ja wie so eine Art Reise. Das heißt, der Bereich, den wir hier untersuchen wollen, ist sehr schwer zugänglich. Das heißt, wie bei einer Reise braucht man auch eine gewisse Vorbereitung, Boote, Hilfsmittel und so weiter, Mut, um sich damit auseinanderzusetzen. Kann dort aber jede Menge interessante Erkenntnisse gewinnen. Was ist so der Hintergrund von dem Ganzen? Warum mache ich das? Also ich beschäftige mich beruflich mit Software, Architektur, Komplexität in Software und witzigerweise viele dieser Themen, die man hier hat, zu verstehen, was passiert eigentlich in der Software, hat man sowohl in historischer Software wie eben auch in moderner Software. Da hat man teilweise genau die gleichen Fragestellungen. Was macht ein System eigentlich? Wie kann ich mich dem System annähern? Wie kann ich explorativ herausfinden, was das System eigentlich im Kern macht? Und einige dieser Techniken möchte ich eben hier gerne auf die Domäne der Spiele anwenden. Warum Spiele? Ich habe mich jetzt extra für Spiele entschieden, weil sie eben relativ leicht visuell zugänglich sind. Das heißt, man muss sich jetzt nicht lange mit der Bedienung auseinandersetzen. Das ist relativ selbsterklärend im Vergleich zu zum Beispiel alter Textverarbeitungssoftware, in der ich mir auch schon mal ein bisschen die Zähne ausgebissen hatte. Deswegen eben die Domäne der Spiele. Aber der Ansatz, den ich jetzt zeigen werde, der ist eigentlich universell und funktioniert für alle Arten von Software auf einer Plattform. Genau, die Grundprinzipien, die ich hier anwenden werde, sind so data-driven, um hier mal so ein paar Buzzwords reinzubringen. Also ich versuche eben möglichst viel mit Daten zu arbeiten, die einem die Emulation gibt und eben visuelle Exploration, um eben die Daten mit visuellen Mitteln sozusagen transparent machen zu können und erforschen zu können. Genau, Code. Was ist Code eigentlich? Man kann Code als ein lauffähiges Programm sehen, aber Code ist eigentlich auch eine Repräsentation von menschlichen Ideen. Das heißt, Menschen, Entwickler haben Ideen und formulieren diese Ideen als Algorithmen auf einer gewissen technischen Basis, zum Beispiel auf einer Maschine oder auf einer Programmiersprache oder auf einer Plattform. Das heißt, dieser Weg geht hier praktisch vom Mensch zur Maschine in den Algorithmus hinein. Die Idee fließt, wenn man so will, in den Algorithmus. Die Frage ist jetzt, wie gelingt es, diesen Prozess wieder umzukehren? Das stellt sich eben bei historischer Software, aber eben teilweise auch bei moderner Software, da es auch immer noch diesen Programmierstil gibt. Es war schwer zu schreiben, also soll es auch schwer zu lesen sein. Inzwischen setzt sich immer mehr durch, dass Code nicht nur Kommunikation Mensch Richtung Maschine ist, sondern eben auch Mensch Richtung andere Menschen, die dann eben kollaborativ an der Software arbeiten. Aber es ist eben ganz oft der Fall, auch so bei kommerzieller Software, dass man eigentlich nicht mehr versteht, was in dieser Box unten drin passiert. Aber man möchte es eigentlich verstehen und wendet deswegen Explorationstechniken an. Also die Frage, mit der ich mich heute beschäftigen werde, ist, wie gelingt es von dem, was wir hier haben, in dieser Domäne haben wir erstmal Maschinencode, wie gelingt es da zu größeren, zu höheren Abstraktionsebenen wieder zurückzukommen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eigentlich in dem Code passiert. Warum ist das meiner Ansicht nach wichtig? Natürlich kann man eine Software sozusagen rein von der visuellen Ebene betrachten und sagt, ja, sie läuft ja, ich sehe, was sie macht. Aber es gibt eben viele Dinge, die man auf der visuellen Ebene nicht leicht sehen kann. Also so Abhängigkeiten zwischen Software. Ich kann visuell nicht sehen, welche Algorithmen das Ganze steuern. Also es ist so ähnlich wie, ich analysiere einen Körper, indem ich so drauf schaue versus ich wende Röntgenstrahlen an. Das heißt, dadurch habe ich einen ganz anderen strukturellen Einblick. Und bei Software ist es meiner Ansicht nach genauso. Je tiefer ich in die Algorithmen schaue, desto mehr Informationen kann ich jetzt zutage fördern, die mir eben erstmal sozusagen erlauben, sozusagen Ähnlichkeiten, Kategorisierungen zu machen. Aber eben auch, wenn man die Software als so ein komplexes Netzwerk betrachtet, das heißt, ich habe da nicht nur einzelne Spiele, sondern ich habe praktisch so ein Gesamtsystem von Software, die auf einer Plattform existiert. Und da bestehen natürlich Abhängigkeiten. Ich habe es hier mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt natürlich auch andere Entwicklerteams oder andere, die sich dann an denen orientieren, einen Austausch von Ideen. Das war früher vielleicht noch nicht so extrem ausgeprägt wie heute. mit Stack Overflow, GitHub und so weiter, aber auch zu der Zeit gab es das bestimmt schon. Und damit kann man eben in so einem größeren System von Software so Flüsse von Ideen und auch die Evolution von Algorithmen aufdecken. Genau, damit mal sozusagen nochmal die Motivation, warum ich das Ganze hier untersuche. Das ist so eine Art Hobbyprojekt von mir. Ich habe da jetzt, glaube ich, so 6 Monate Zeit investiert und wollte hier einfach mal zeigen, wie weit ich jetzt hier gekommen bin, indem ich diese Techniken auf diese Problemdomäne anwende. So, zum Beginn möchte ich mal noch mal ein paar Grundlagen nennen. Es geht hier um das NES, also Nintendo Entertainment System. Warum habe ich das genommen und nicht noch eine andere Plattform? Ausschlaggebend war für mich eben einfach ein guter Emulator-Support. Durch die Spiele und ROM-Hacking und so weiter, Szene, die dort existiert, haben wir dort einen extrem guten Emulator-Support. Das hat sie eben für mich einfach sehr leicht gemacht. Aber funktioniert natürlich auch auf anderen Plattformen, wenn der Emulator mächtig genug ist, mir diese Informationen zu geben, die ich brauche. Also nochmal ein paar Highlights. Das soll jetzt kein Vortrag über das NES werden, aber ich werde trotzdem nochmal so ein paar Basic-Infos hier geben, damit man die Komplexität einschätzen kann. Also das Erste, klar, ist irgendwie selbstverständlich wahrscheinlich, aber trotzdem bei der Analyse ist mir das dann immer klarer geworden. Ja, wir haben kein Operating System. Das heißt, die Software ist immer so ein bisschen ein halber Gerätetreiber, der eben direkt mit der Hardware interagieren muss, was das Ganze natürlich ein bisschen erschwert oder was man dann wegabstrahieren muss, um das zu verstehen. Ja, wir haben die beliebte 6502 CPU und einen eigenen Picture Processing Unit, wie damals eben in vielen Systemen üblich. 64K Memory, 2K, also habe ich auch die Ranges drauf gemacht, 2K RAM, mit denen so die Maschine arbeiten kann. Und hier von 8000 bis FFF der ROM-Bereich. Es gibt nur Addition und Subtraktion, auch das beeinflusst die Algorithmen, die wir hier haben, also keine Multiplikation, Division, ähnliche Scherze oder sogar Float-Numbers, gibt es alles nicht, was dann natürlich auch zu einer gewissen Komplexität im Code führt. Genau, von der Grafik, ja, es gibt 64 Sprites, Smooth Scrolling, das war damals eine wirklich große Errungenschaft im Vergleich zu den anderen Plattformen, die am Markt verfügbar waren. Und hier nochmal PAL, 1,66 MHz Taktfrequenz, das heißt, wir haben so pro Frame, also der Frame ist immer so die grundlegende Einheit bei so einer Art von Software. Der Inhalt des Frames, also der Inhalt des Spiels wird praktisch pro Frame berechnet, 50 Mal pro Sekunde. Das heißt, hier haben wir 30.000 Prozessorzyklen, die in einem Frame ablaufen. Das gibt uns dann, nachdem Instruktionen alle unterschiedlich lang sein können, aber es gibt uns so circa 7.000 bis 8.000 normale Instruktionen, die irgendwas mit dem Speicher machen. Also so ein typisches Load Accumulator Command auf dem Speicher braucht 4 Zyklen. Also ich kann so 8000 Mal was mit dem Speicher machen in einem Frame. Das beschreibt mir so ein bisschen die Gesamtkomplexität, die ich damit abbilden kann in so einem System. Und es gibt noch so ein paar Spezialitäten, sodass die CPU mit der PPU nur zu gewissen Zeit, nur in dieser Frame-Lücke kommunizieren kann. Nur dann ist die PPU bereit, Informationen aufzunehmen. Das heißt, auch das muss dann der Programmierer berücksichtigen. Dann einmal kurz hier Assembler, nochmal ganz in der Nutshell. Ich habe hier witzigerweise ein Buch gefunden bei der Recherche, das ich früher sogar hatte. Das Maschinensprachebuch zum Commodore 64. Das habe ich dann hier auch immer als Referenz benutzt. Also ein tolles Buch, wenn das jemand mal im Internet sieht. Nochmal ganz kurz in der Nutshell Assembler. Ja, wir haben 151 Opcodes, 3 Register. Es gibt halt die Kommandogruppen. Ich kann aus den Prozessorregistern, ich kann die reinlesen, rausschreiben. Arithmetische Operationen, wie oben genannt. Logische Operationen, Vergleich, Verzweigungen, Sprünge, Subroutinen, Stack und Flag Manipulation. Macht dann mit verschiedenen Adressierungsarten 150 Commands. Genau, schon eine ganze Menge. So, jetzt mal ein paar exemplarische Program Sizes. Ich arbeite auf der Domäne der Spiele. Ich habe jetzt einfach mal 3 Spiele, ich will es nicht übertreiben, mal 3 Spiele. Gemessen, wie viele verschiedene Instruktionen werden hier besucht, während das Programm abläuft. Ich habe jetzt wirklich nur während des Levels gesucht, um jetzt mal so Startscreens und so weiter rauszunehmen. Wir sehen ja, Galaxians ist eben ein sehr kompaktes Spiel. 2200 Instruktionen werden benutzt für ein Level. Pac-Man und eigentlich nur wenig mehr. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, da wäre mehr drin. Und dann sowas wie Super Mario mit 5400 Instruktionen. Und insgesamt für so populäre Spiele wie jetzt Super Mario und so, da liegen auch Disassemblies vor. Da haben es wirklich Leute die Mühe gemacht, in Wochen- und monatelanger Arbeit den kompletten Code zu reverse-engineeren. Und der gesamte Source-Code sind so in etwa 17.000 Lines of Assembly. Das heißt, obwohl es relativ einfach ist, in Anführungszeichen, steckt da schon eine ganze Menge an Code und Logik drin, die es zu verstehen gilt. So, jetzt noch ganz kurz ein paar Worte. Wie habe ich mir die Daten besorgt? Ich habe hier diesen FC-EUX-Emulator benutzt. Ich liebe diesen Emulator, der ist genial. Das ist praktisch so ein Advanced-Emulator, der eben auch sehr viel für Debugging, ROM-Hacking, Map-Making, Tool-Assisted Speedruns und so weiter. Da gibt es eine ganze Community, die sich ausschließlich mit sowas beschäftigt. Der kann auch Lua-Scripting, das heißt, der hat ein API und ich kann im Emulator auch Scripts laufen lassen und über das API mir dann Daten geben lassen über den Spielzustand. Das heißt, was mir dieser Emulator gibt, ich habe die komplette Transparenz des Spiels. Ich sehe zu jedem Frame, was ist genau im Memory, wie wurde das berechnet, also was ist zur Laufzeit praktisch im Prozessor passiert. Ich kann mir die Screenshots geben lassen. Ich habe nicht alles, was ich gerne möchte. Ein paar Sachen fehlen noch, aber ich sage mal so 80-90% gibt mir dieser Emulator. Der Approach ist datengetrieben. Ich nehme mir alles aus dem Emulator, was mir der Emulator gibt, um sozusagen die volle Transparenz des Systems zur Laufzeit zu haben. Finde ich eigentlich schon eine ziemlich coole Sache, dass man so ein System komplett, das komplett gläsern ist und ich eigentlich wirklich komplett den Flow beobachten kann, was dann im System passiert. Was fällt da für ein Datenvolumen an? Ja, also der Full Trace macht am meisten aus. Das ist so ein Megabyte pro Frame. Also wir haben so 10.000, so knapp 10.000 Operationen mit 100 Byte. Da kommt man dann mal so auf 3 Gigabyte pro Minute Spiel. RAM ist dann nicht mehr so viel, nur 6 Megabyte, Screenshot ein bisschen mehr. Aber man sieht schon, wenn man jetzt so pro Spiel so ein paar Minuten, einfach nur mit ein paar Minuten beginnt, ist man schon so im zweistelligen Gigabyte-Bereich. Das heißt, bei mir hat sich dann mit der Zeit, obwohl ich jetzt erstmal nur wenige Spiele analysiert habe, hat sich dann mit allem drum und dran, ist man schon so im 100, 150 Gigabyte-Bereich. Also kommt schon ein bisschen was an Daten zusammen. Ist jetzt kein Big Data, aber es ist doch Daten, bei denen man sich Gedanken machen muss, wie kann ich sinnvoll damit umgehen. Wie gesagt, der Ansatz ist, nimm den Debug-Output, also den Full Trace und alle Daten und parse sie und stelle sie dann für die weitere Analyse bereit. Und falls hier irgendwelche Emulator-Entwickler im Publikum sein sollten oder das hören, ich fände es super, wenn es Emulatoren gibt, die man direkt in so analytische Plattformen einbetten könnte, also die jetzt nicht nur darauf fokussiert sind, das Spiel zu spielen, sondern die man komplett sozusagen per API, mit dem man komplett per API interagieren kann oder noch besser, die man in so eine Plattform einbetten könnte. Das würde das Ganze, so die Erforschung von Software würde das viel leichter machen. Dann müsste ich mir diese Daten nicht alle hier merken, sondern könnte praktisch zur Laufzeit diese Daten generieren und auch vor und zurück in der Zeit gehen. Das nur mal so als Anmerkung, aber das möchte ich auch gerne noch in der, ja?
Meinst du damit zum Schnittstellen zu Graphite Influx oder sowas? Oder was meinst du damit
konkret? Ich meine damit konkret, dass der Emulator komplett per API aus der Analyse ansteuerbar wäre. Also dass ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt einen Frame weitergehen und get mir die kompletten Daten, die passiert sind.
Okay, das hast du so noch gar nicht gegeben.
Genau, das habe ich so noch gar nicht gegeben. Die haben zwar APIs, aber die sind jetzt nicht so, die sind nicht so mächtig. Klar, mit irgendwelchen Tricks könnte man das vielleicht machen, aber die sind nicht so mächtig, dass ich es nativ in meine Analyseplattform, die ich jetzt gleich zeigen werde, einbetten könnte. So, dann kommen wir jetzt zur Analyse, zum Toolset und zu den angewendeten Frameworks. Was wir jetzt hier sehen, es hat schon eine gewisse Komplexität erreicht. Das Ziel war jetzt nicht, eine komplexe Landschaft aufzubauen. Das Ziel war einfach, das zu nehmen von Open-Source-Tools, was einem leicht hilft dabei. Also ich beginne hier mit dem Datenfluss, mit der Datenerzeugung, hier der FC-EUX-Emulator, der mir alles gibt, was er kann, also die komplette Daten, die anfallen. Dann geht es hier über so eine, naja, Pipeline würde ich es nicht sagen, es geht jetzt hier praktisch Ich habe mit der Zeit dann irgendwann auch eine Datenbank eingeführt, nachdem es doch 100 GB waren. Ich dachte am Anfang, naja, ich mache eigentlich keine Transaktionen und so. Eigentlich kann ich das auch in Files halten, aber 100 GB, dann beginnt man sich zu überlegen, ich baue mir einen Index, um dann schnell auf irgendwas zugreifen zu können. Und irgendwann merkt man, naja, es gibt was sowas wie klassische Datenbanken. Das heißt, die ist dann hier auch so entstanden, die SQLite-Datenbank mit so Data Ingestion Scripts, wie es neudeutsch heißt, die dann die Daten parsen hier reinbringen. Dann gehe ich erstmal den Stream hier unten weiter. Dann geht es praktisch hier in die Analyseplattform, die besteht aus, also im Kern Python, als Analyse-Sprache und Framework, das, mit dem man so gewisse verschiedene andere Funktionen orchestrieren kann. Und dann in diesem Python-Ökosystem gibt es dann eben so Sachen wie NumPy für so Numerical Operations, genau, Pandas, um mit strukturierten Daten umzugehen, zu analysieren, Bokeh für die Visualisierung, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, und eben für interaktive Analyse sowas wie Jupyter Notebooks, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, so eine Art Zwischending zwischen Shell und Programm, also so eine Umgebung, in der ich eben so Algorithmen skizzieren kann und interaktiv weiterentwickeln und Explorationen machen kann. Das Thema hier ist so ein bisschen, das hat witzigerweise relativ viel Zeit gekostet, diese Toolauswahl hier zu machen, weil auf der einen Seite soll die Exploration interaktiv sein. Aber Python läuft nicht nativ im Browser. Das heißt, da war immer so ein bisschen das Thema, ja, diese klassischen Python-Sachen, die gehen mehr so in die Richtung, okay, ich kann was rendern, aber wenn ich interaktiv sein will, brauche ich JavaScript. Und man braucht dann eben, ist die Frage, will man dann zweigleisig fahren? Letztendlich habe ich mich dann entschieden für dieses Framework Bokeh, das die Brücke bildet von Python zu JavaScript. Also der rendert, wenn man so will, den Output, er transformiert es in JavaScript. Und ich kann dann mit dem Analyseergebnis zumindest auf eine gewisse Weise interagieren, wie wir noch gleich sehen werden. Und hier noch, deswegen, ich war so ein bisschen zweigleisig für so sehr interaktive Dinge, habe ich hier noch ein bisschen auf die klassische Entwicklung basierend auf dieser Processing-Umgebung zurückgegriffen und so mit Java, weil man auch Dinge machen konnte, die man hier nur sehr schwer und eingeschränkt hätte machen können. Genau. Dieses Slide konnte ich mir nicht verkneifen. Das zeigt nochmal so ein bisschen die Komplexität der Visualization Landscape, die man hier hat in Python. Also ich kann mich noch so ein bisschen an Zeiten erinnern, in denen man, wenn man eine Linie zeichnen wollte, gab es das im Standard nicht. Das heißt, man musste sich dann mit linearen Funktionen das irgendwie zusammenbauen. Und heute haben wir hier eine relativ große Auswahl. Das heißt, wenn man ins Internet die Worte Python und Visualization eingibt, dann wird man erstmal erschlagen mit einer irrsinnigen Anzahl von Open Source und kommerziellen Frameworks. Das, was ich jetzt benutze, ist hier so Bokeh, ist so ein bisschen in der Mitte zwischen dem Python und dem JavaScript-Universum. Da gibt es so höherwertige Libraries, die dann so Drawing-Backends benutzen und so. Aber wie gesagt, da kann man sich eben sehr leicht verirren und kann man sehr viel Zeit investieren. Gut. Soweit jetzt mal zur Theorie. Jetzt möchte ich ein bisschen in die Demo-Section einsteigen. So, dann gucke ich mal kurz in meine Notizen. Was möchte ich jetzt zeigen? Genau. Zuerst möchte ich mal beginnen mit so diesem Ansatz, wie kann ich irgendwas überhaupt visualisieren? Ich habe hier in der Ausstellung so eine PDP-8 gesehen, da waren so nette Lämpchen, die einem gezeigt haben, was läuft eigentlich gerade in den, welche Commands werden gerade ausgeführt und was steht eigentlich gerade in den Registern drin. Und diesen Ansatz, so einen ähnlichen Ansatz, versuche ich jetzt mal ein bisschen weiter auszuführen mit sogenannten Activity-Heatmaps. Also die Frage ist einfach, wie kann ich sehen, was ein Programm macht. Ein Programm ist ja erstmal was sehr Komplexes. Ich habe Sprünge, ich habe verschiedene Arten von Operationen und so weiter. Die Frage ist, wie kann ich mir einen Überblick verschaffen, was so ein Programm eigentlich macht? Und mein Ansatz dafür sind sogenannte Heatmaps, so eine sehr beliebte Darstellungsform in der Visualisierung. Also ich habe hier so eine Anzahl von Zellen. Ich kann die auch so in einer Linie anordnen, um dann eben die Zeitlichkeit darzustellen. Und jede Zelle sagt mir eben, wie oft war ich in dieser Zelle? Zum Beispiel für Code kann ich zählen, wie oft war der Program-Counter in meiner Zelle und sehe dann einfach, wo ist das Programm im Speicher vorbeigekommen und sehe praktisch eine Art Aktivität meines Programms und kann dann eben über die Zeit beobachten, wie verändert sich die Aktivität des Programms und kann da schon gewisse Rückschlüsse ziehen. Das kann man natürlich auch für viel beliebige andere Dinge erweitern, für Read, Write, Zugriffe, logische Operationen und so weiter. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber hier geht es erstmal darum, mal das Ganze an sich darzustellen, um so einen Blick drauf werfen zu können und vielleicht zu sehen, naja, gibt es da irgendwelche interessanten Strukturen oder so weiter, kann ich vielleicht aus dem schon irgendwas erkennen. Also es ist erstmal so der komplett visuelle Approach, noch ohne zu stark auf die Analyse zu gehen. Genau, das möchte ich jetzt gleich mal hier demonstrieren. Das noch nicht. Dazu muss ich jetzt in mein erstes Programm gehen. So, ich hoffe mal. Ich habe gestern nämlich noch ein Feature eingebaut, was ich mal nicht tun sollte von der Präsentation. Wenn das jetzt schief geht, dann werde ich das nie wieder tun. So, aber es scheint zu funktionieren. So, was wir jetzt hier sehen, ist die Code Activity Map des Spiels Galaxian. Also ich kann jetzt verschiedene Spiele nehmen. Und was wir jetzt hier praktisch sehen, jede Zeile bedeutet ein Frame. Und die Farben sagen mir, wie oft bin ich an welcher Stelle in meinem Programm dort vorbeigekommen. Und sehe es praktisch auf den ersten Blick. Ich verstehe es zwar noch nicht, aber ich sehe zumindest auf den ersten Blick so eine gewisse Aktivität in meinem Programm. Ich sehe hier, ja, gewisse, klar, am Anfang passiert noch nicht viel im Spiel. Warte mal, das geht auch mit der Maus, ja. Ah ja, genau. Das war das neue Feature. Genau, also hier gewisse Sachen, so im Titelscreen passiert noch nicht allzu viel. Aber sobald das Spiel losgeht, dann laufen hier gewisse steuernde Routinen los und so weiter. Das kriege ich zumindest schon mal raus über so einen Ansatz. Kann jetzt hier so ein bisschen nach unten gehen. Und könnte jetzt zum Beispiel so einfache visuelle Korrelationen zwischen dem, was im Spiel passiert, und dem Coding herstellen. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen runter. So, und jetzt, also was halt, ich glaube, das Spiel sollte eigentlich bekannt sein, ansonsten erläutere ich es nochmal. Das ist so eins der klassischen Space-Shooter. Hier oben sind die Gegner, hier unten das Raumschiff. Und was halt Komplexes passiert, ab und zu fliegen diese hier runter in so schönen, smoothen Kurven, fliegen auf mich zu und versuchen mich zu treffen. Und das will ich jetzt mal kurz hier raus analysieren. Das heißt, ich warte jetzt, bis hier so ein Gegner losfliegt, zum Beispiel hier, und sehe jetzt, wenn der losfliegt, dann sehe ich genau an dieser Stelle, okay, hier beginnt jetzt eine Aktivität im Coding. Das läuft, das könnte so praktisch der obere Halbkreis sein, der so einfacher gesteuert ist, der immer gleich aussieht. Und das könnte jetzt praktisch hier so die untere Bewegung sein, die ein bisschen komplexer ist, in der auch so eine Zielerfassung drin ist. Das sehe ich jetzt einmal. Das sehe ich beim zweiten Mal, ist es schon wieder so, aha. Also es ist schon ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass die Korrelation passt und so weiter. Es wird immer wahrscheinlicher und das ist auch wirklich die Stelle, die das macht. Und was man sogar auch sehen kann, ist, wenn man jetzt weiter auch nach unten geht, es gibt hier so Dreierformationen im Spiel, an denen läuft das Gleiche ab, nur öfter. Also das, was jetzt grün war, ist jetzt rot geworden. Dass ich sehe jetzt, okay, dieser Code läuft, weil es eben 12 Sprites sind, so ein Ding, läuft mehrfach durch. So, hier sehe ich es jetzt genau, sehr gut. Jetzt kommt hier diese Dreierformation und ich sehe hier meine Bewegungsroutinen plus eben andere Routinen sind jetzt auf einmal dunkelrot geworden. Das heißt, bingo, ich habe mal die erste Korrelation hergestellt und habe so rein visuell, ohne mich groß mit dem Code zu beschäftigen, schon mal so eine erste Ableitung durchgeführt. Und damit könnte ich schon viele Dinge tun. Klar, ich kann nicht alles, so Routinen zweiter Ebene und so weiter, ist damit ein bisschen schwieriger, aber ich kann mich zumindest mal dem Ganzen so visuell annähern. Was man jetzt auch noch machen kann, ist, ich zeige nochmal kurz die anderen, es gibt jetzt noch so, man kann noch so visualisieren, ja, das ist ein bisschen schlecht, sieht man ein bisschen schlecht, man kann sich noch so Rumrides, also schreibende Zugriffe zeigen lassen, dann sieht man halt, es gibt halt immer so größere Blöcke. Das ist dann wahrscheinlich eben so der Hintergrund, der immer so als Block gerendert wird. Es gibt Reads, Addition und auch RAM Contents. Und auch da kann man dann so einzelne Bereiche sich anschauen. Zum Beispiel hier. Und kann dann, also was wir hier zum Beispiel sehen, hier sind so Timer vorhanden, die eben steuern, wann welche Welle ausgelöst wird. Man kann es jetzt praktisch rein visuell erstmal über so interessante Strukturen dem Spiel annähern. Gehen wir nochmal zurück und ich mache nochmal kurz den Vergleich. Man kann das auch natürlich auch andere Spiele sich anschauen. So, Moment. Zurück auf die richtige Ebene. Und sieht schon rein so im Überblick, dass der Code schon so eine Art eigene Signatur hat, wenn man so will. Also diese Struktur sieht jetzt komplett anders aus als die Struktur, die wir vorher haben. Und man kann, wenn man das noch weiter treiben wollte, könnte man jetzt auch aus diesen Strukturen wieder irgendwie Rückschlüsse ziehen. Okay, wie sieht eine Schleife aus? Wie sehen irgendwelche Dinge aus? Also darüber kann man auch relativ viel machen. Und irgendwie finde ich es auch einfach nur so mal ganz nett. Oder natürlich ein Klassiker durfte ich auch nicht verlassen, durfte ich auch nicht auslassen. Super Mario Brothers darf natürlich keiner fehlen. So, da sieht man dann sehr interessante Strukturen. Und was hier besonders witzig ist, sind so die Rides. Moment, gehe ich mal kurz zurück. Okay, von den Farben, also was man dann eben hier sieht. Hier ist praktisch so dieser komplette Bereich der Sprites. Also man kann sich dann praktisch so in verschiedene Bereiche vorarbeiten des Programms. Gut, damit schließe ich das mal ab und gehe wieder zurück zur Demo-Session, zur anderen Demo-Session. So, was will ich jetzt als nächstes zeigen? Genau, als nächstes habe ich noch so eine kleine andere Demo mitgebracht, die so als Nebenprodukt entstanden ist, so eine voll dynamische Visualisierung. Was passiert eigentlich in so einem Frame? Das möchte ich erst kurz erläutern hier, was wir jetzt gleich sehen werden. Also was wir gleich sehen werden, ist die Interaktion zwischen der CPU und dem Memory der Plattform. Dazu habe ich praktisch alle relevanten Speicherstellen hier in so einem Kreis angeordnet, so ein bisschen farblich markiert, zum Beispiel ROM ist blau, RAM grün und gewisse Bereiche im RAM für die Sprite-Koordinaten habe ich jetzt mal in blau gemacht. Und es gibt hier noch so spezielle Bereiche, zum Beispiel die Sound Processing Unit und Interaktion mit der Picture Processing Unit, die auch nochmal eigene Farben haben. Und die Idee ist, dass man hier praktisch sehen kann, und hier in der Mitte ist praktisch der Code, der das Laufen mit als Grid dargestellt. Und man kann das praktisch sehen, diesen Flow des Codes hier durch, und kann praktisch sehen, welche Codestelle wie und wann mit dem RAM interagiert. So, für die Analyse ist es jetzt begrenzt aussagekräftig, aber ich fand es trotzdem eine ganz nette Visualisierung, die ich einfach mal zeigen wollte. So. Und wenn man es jetzt loslaufen lässt, was man jetzt eben sieht, ist hier so, ja, der Maschinencode, nochmal so als Referenz. Und was man eben sieht, die gerade hell leuchtenden Stellen sind die Codestellen, die gerade durchlaufen werden. Das heißt, ich kann sowas sehen wie Schleifen. Hier passiert jetzt gerade eine Schleife und hier sehe ich, aus welchen Bereichen jetzt, also Bewegung in den Code hinein, bedeutet, Daten werden vom RAM an die CPU übergeben. Hier werden jetzt irgendwie Sprite-Positionen ausgelesen. Genau, Bewegung raus bedeutet wieder Rückgabe an den Code. Ich habe auch so Additionen und so weiter. Increments. Und was man eben zumindest sieht, das hilft einem zwar nicht, das zu begreifen, aber man sieht zumindest mal so, welche Dynamik wir haben, in welchen Phasen welche Bereiche angesprochen werden. Und auch das könnte so ein bisschen ein Ausgangspunkt sein für weitere Explorationen. Ich fand es halt einfach nur witzig. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Radarbild, wo dann so verschiedene Sachen angeflogen kommen. Und sicherlich kann man da noch viel mehr machen, aber man kann natürlich auch nur eine gewisse Menge an Informationen hier übertragen. Gut, damit wären wir hier durch. So, als nächstes möchte ich jetzt weitergehen zu dem Thema, wie kommen wir mit der Analyse eigentlich weiter? Eines der Themen ist ja, im Assembler gibt es keine strukturierten Subroutinen oder Funktionen, was man eben so aus höheren Programmiersprachen kennt. Man hat sehr feste und klare Strukturen. Gibt es hier praktisch nur so als Empfehlung. Ja, ich habe sowas wie ein JSR, Jump Subroutine Command, aber das ist mehr so eine Art nettes Hilfsmittel an den Entwickler. Ich kann irgendwo reinspringen und kann dann, wenn ich will, wieder zurückkommen, wo ich war. Was ich hier mal gemacht habe, ist mal so ein statischer Scan über die Routine. Also erstmal statisch geschaut, wo geht man in die Routine rein und wo geht es wieder raus. Und dann sieht man schon, wenn man das hier so überlappen mal anzeigt, ja, es gibt viele Routinen, die haben verschiedene Entry-Punkte Und diese weißen Bereiche sind wahrscheinlich auch Punkte, die dadurch nicht erfasst wurden. Das heißt, das ist praktisch eins so der Probleme, die man hier hat. Wie kommt man zu sowas so Ähnliches wie Routinen, um dann die Analyse auf höheren Abstraktionsebenen stattfinden zu lassen? Das heißt, dafür habe ich noch keine so hundertprozentige Lösung. Ich habe es jetzt hier erstmal manuell gefüllt, diese Lücken. Man muss praktisch schauen, was passiert bei diesen Branches und so weiter. Und muss dann schauen, dass man diese Bereiche eben nicht zu groß schneidet, weil man sonst auch wieder Bedeutung verliert. Wenn man sowas macht, was man dann machen kann, sind mal so, sich mal so die Jumps anzuschauen. Ich dachte ja immer, okay, irgendwann liegt die Wahrheit klar vor mir. Also ich muss nur lang genug suchen und sehe dann irgendwann so eine Struktur. Aber man sieht eben erstmal im statischen Bild, ja, es gibt einfach sehr viele Sprünge. Was man eben sehen kann, es gibt hier so ein paar zentrale Punkte. Was wir in vielen Spielen haben, sind so zentrale Jump Engines, also so ein bisschen eine kleine Dynamik, die eben dynamisch steuert, wo es in der viele Stellen reingehen und dann dynamisch steuert, was soll jetzt aufgerufen werden. Das kann man hier ansatzweise auch sehen. Und ansonsten muss man sowas eben filtern, um dann die Dinge sehen zu können, die man möchte. So. Genau. Als nächstes möchte ich jetzt noch kurz einen kleinen Ausflug in die Analyseplattform machen. So, was wir jetzt hier praktisch sehen. Ich hoffe, das ist einigermaßen groß genug. So ein bisschen Coding. Was wir jetzt hier sehen, ist das Jupyter Notebook, das jetzt auf den Daten arbeiten kann, die ich vorhin aus dem Trace extrahiert habe. Das heißt, okay, hier kommen erstmal eine ganze Menge Imports. Das sind doch das ein oder andere Framework ist beteiligt. Ich finde es immer spannend zu sehen, wie viele Frameworks dann so zusammenkommen. Es sind bestimmt mehrere Millionen Lines of Code, die man hier hat. Dann rotiere ich meine Sachen. Dann das obligatorische Hello World. Also, was man hier eben machen kann, oder mal so, ich kann hier praktisch in diesen Zeilen Code editieren, Code eingeben und den Code auch direkt ausführen lassen und das Ganze auch kommentieren. Das ist eigentlich sehr praktisch für so explorative Analysen. So, was ich jetzt mache, ich lese jetzt erstmal den Emulator-Trace aus meiner Datenbank ins Memory rein. Also das Ganze ist dann halt so mehr In-Memory-Approach. Ich habe die Sachen zwar in der Datenbank, lese aber immer große Teile ins Memory und kann dann darauf mit meinen Analysen weiterarbeiten. Das brauche ich jetzt gleich. Dann als nächstes lade ich hier das komplette RAM-Data noch rein. So, der Pfeil, der Stern heißt, er arbeitet noch. Genau, das ist jetzt fertig. Dann habe ich mein RAM-Data reingelesen. Und was ich jetzt mal als erstes tun werde, ist, aus dem RAM-Data gewisse Dinge zu extrahieren. Zum Beispiel Koordinaten von Sprites. Das ist immer eine dankbare Geschichte. Ich habe hier Bewegungsbahnen in meinem Spiel. Die möchte ich jetzt einfach mal visualisieren. Da macht man sich dann so eine kleine Code-Strecke und sagt dann, ich gehe halt über einen gewissen Bereich in der Zeit und lasse mir eine Koordinate als Diagramm ausgeben. So, was man jetzt praktisch hier sieht. Was man jetzt hier sehen kann, sind so die X- und Y-Koordinaten über die Zeit der Angreifer. Man sieht eben schön diese smoothen Bewegungsabläufe und auch diese Taktung. Man kann auch hier hinten dann sozusagen diese Formation beobachten. Das heißt, hier habe ich jetzt, das ist nochmal so exemplarisch, ich kann jetzt auf dieser Plattform sehr leicht mit diesen Daten arbeiten, Informationen extrahieren, auch dann mit mathematischen Methoden drauf arbeiten, Korrelationen. Im Moment bin ich hier mehr so visuell unterwegs, aber ich könnte jetzt auch Korrelationen machen. Habe auch schon Papers dazu gesehen, die sowas machen, um dann automatisiert so Abhängigkeiten zwischen Variablen zu erkennen. Was man jetzt hier noch machen kann, ist mal beides gemeinsam einzutragen, also X und Y, und dann hier zu diesen Trajektorien zu kommen. Und dann sieht man schon, ja, diese Anfangsteilbewegung ist immer gleich, aber hier unten dann ist dann so ein dynamischer Anteil in der Berechnung vorhanden. So, wenn man jetzt hier noch ein bisschen weitergeht, wir haben ja vorhin gesehen, ich habe die Subroutinen extrahiert. Was man jetzt machen kann, man kann sich so einen Subroutinen-Flow anschauen im Programm. Das heißt, ich gehe durch den Trace mit durch, interpretiere den auch. Es reicht nicht nur, den mit durchzugehen, ich muss ihn auch interpretieren, weil es im Assembler immer so unschöne Dinge gibt, wie ich manipuliere Rücksprungadressen und so Sachen. Deswegen reicht es nicht nur, statisch zu schauen, was passiert, sondern man muss auch den Stack mitlesen und kann jetzt und kann mir jetzt sozusagen so, so mal ein Call-Diagramm geben lassen. Also jede Farbe steht für eine Routine, die ist noch nicht mit Bedeutung belegt. Und hier diese Y-Koordinate ist praktisch der Aufruflevel. Und man sieht ja, es geht hier so rein. Und man kann jetzt zumindest so schon gewisse Routinen, schon gewisse Dinge erkennen und sieht auch schon so gewisse Tricks, dass Routinen sich dann gerne in so einer Kette wieder selbst aufrufen und dann was mit dem Stack machen. Also das heißt, ich bekomme schon mal so eine gewisse Grundidee, wie ist dieser Programmflow durch diese identifizierten Einheiten, die ich vorhin gesehen habe. Ich sehe ja, hier passiert eine lange Berechnung, hier ist dann wahrscheinlich so für die einzelnen Objekte wieder irgendwas und kann damit schon so eine gewisse Orientierung in diesem Code herstellen. Ich habe das jetzt mal für was Komplexeres gemacht. Na, für Super Mario Brothers, dann sieht man schon, ja, ich habe hier so ungefähr die doppelte Anzahl von Lines of Code und es ist schon deutlich komplexer. Und nichtsdestotrotz kann ich aber auch hier schon rein visuell, wie immer wiederkehrende Segmente erkennen. So wie zum Beispiel hier ist auch wieder so ein längerer Bereich und Moment, weiter hinten. Muss ich jetzt etwas rüber scrollen. Na. Genau, also auch da sehe ich wieder so eine Art Gruppen von zusammengehörigen Routinen. Das hilft mir auch erstmal zu verstehen, dass gewisse Dinge erstmal inhaltlich korreliert sind und wahrscheinlich eine größere Einheit bilden. Was man dann noch als nächstes machen kann, um jetzt wirklich ein bisschen tiefer in die Analyse einzusteigen, sind sogenannte Subroutine Time Activity Maps. Das heißt auch wieder so eine Art Heatmap. So, da muss ich jetzt ein kleines Stück berechnen. Das ist etwas bunt, aber es ist wirklich gewollt. Es ist gewollt kein kontinuierliches Farbschema, um auch kleine Veränderungen erkennen zu können. Was wir jetzt hier haben, also auf der Y-Achse sind erstmal so alle identifizierten Code-Strecken, die wir jetzt vorher in diesem letzten Analyseschritt gesehen haben. Und hier unten, so, gehen wir etwas weiter runter. Und hier unten sehen wir praktisch die Zeitachse, also der aktuelle Frame. Was ich jetzt eben sehen kann, ich kann das praktisch sehen, zu welcher Zeit waren welche Routinen aktiv. Und ich sehe nicht nur, ob sie aktiv waren, weil viele Routinen sind zwar immer aktiv, aber werden nur, also steigen meistens früher aus und laufen dann manchmal ganz durch. Deswegen ist hier nochmal die Länge auch mit reingerechnet. Das heißt nicht nur, ich bin in der Routine, sondern auch, wie viele Operationen verbringe ich in der Routine, um dann zu sehen, dass gewisse Routinen über die Zeit einfach aktiviert werden. So, dazu brauche ich jetzt noch ganz kurz ein anderes. Oder ich schalte es einfach so, weil wir nur noch wenig Zeit haben. Was wir jetzt eben hier sehen ist, wir können jetzt gewisse Events im Spiel erkennen. Zum Beispiel hier, zum Beispiel an der Stelle ist so, Moment. Genau, zum Beispiel hier sind so Auffälligkeiten, okay, an dieser Stelle wird jetzt eine ganze Gruppe von Routinen das erste Mal ausgelöst. Das heißt, ich kann das erkennen, diese Gruppe von Routinen ist korreliert mit einem gewissen Event, das im Spiel zu genau diesem Zeitpunkt passiert. Oder hier drüben auch. Das ist praktisch der Zeitpunkt, zu dem sozusagen ein neuer Angreifer startet. Dann sehe ich ja, hier werden erstmal gewisse Sachen aus, also gewisse Routinen sind aktiv zu dem Zeitpunkt, auf die kann ich mich dann in der weiteren Analyse näher konzentrieren, kann das filtern. Gewisse andere, die machen einfach so immer ihr Ding. Der Hintergrund ist da nicht so relevant, die muss ich nicht betrachten. Aber ich sehe, diese Gruppe wird getriggert und die Routine beginnt ab jetzt zu laufen und die steuert dann höchstwahrscheinlich die Bewegung, das wir vorhin in diesem anderen Bild gesehen haben. Das heißt, damit habe ich dann erstmal ein relativ mächtiges Instrument, um solche Korrelationen herzustellen und ich kann das ja eben auch filtern, um dann sozusagen weiter in die Analyse von solchen Gruppen zu gehen, um das auch mit anderen Darstellungen zu kombinieren. So, dann springen wir nochmal zurück in die Präsentation. Na. Moment. Genau. Also was man jetzt gesehen hat, okay, es gibt eine Gruppe von Analyse-Tools. Also einmal sozusagen dieser Subroutine Analyzer, der eben den Flow gibt. Dann eben Time Activity Maps, Call Diagrams. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, was auch eine sehr wichtige Sache ist, sind so Code Subroutine Maps, um im Code wirklich zu sehen, in welcher Subroutine bin ich gerade. So bei so 17.000 Lines ist das schon sehr wichtig, um was nachzuschauen zu können und optional noch so diese Heatmaps. Und mit diesem Set von Instrumenten kann ich mich das langsam der Bedeutung annähern. Das heißt, das Ganze ist eigentlich wie so eine Art Rätsel, wie so eine Art Sudoku. Ich habe hier außen erstmal sozusagen eine ganze Reihe von unbekannten Speicherstellen, die irgendwas machen. Bei manchen weiß ich es eben, ja, das sind Sprite-Koordinaten. Das heißt, da kann ich dann Bedeutung schon mal reinlegen. Das heißt, hier ist dann so ein Nametype-Interface und so weiter. Hier kommt der Controller rein. Das heißt, ich habe hier so ein paar Lichtblicke, wo ich sehe, wo ich Bedeutungen mit Zellen verknüpfen kann und muss jetzt praktisch diese anderen Werkzeuge, die man hat, benutzen, um dann Korrelation herzustellen zwischen, okay, hier passiert jetzt Sprite-Störung und dann sehe ich, hier ist jetzt was in der zweiten Ebene, was diese Routine wieder mit Daten befüllt und kann dann praktisch so mit diese Ketten wieder rückwärts aufbauen und dann den Code zu klassifizieren und dann auch in diese größeren, unbekannten Bereiche, die erstmal irgendwas mit irgendwelchen Zahlen machen, um da wieder Klarheit reinzubringen. So, jetzt noch, ich bin eigentlich fast durch, noch eine ganz letzte Technik. Man kann auch das Ganze so als so ein Netzwerkdiagramm sich vorstellen. Das heißt, ich gehe mal weg von dem Programm und sehe nur, ich hab Zellen und die Zellen stehen wie ein Netzwerk, wie ein neuronales Netzwerk in Beziehung zueinander und könnte jetzt sagen, ich interessiere mich nur für den Fluss in diesen Netzwerkzellen und schaue dann, wie sind die Flüsse und was kommt wie raus. Und habe dadurch praktisch noch so eine Art Meta-Emulationstechnik hier draufgesetzt, die diese Zellen, die den Werten in den Zellen auch nochmal eine eigene Identität gibt. Das heißt, ich kann dann sehen, hier ist ein Wert in der Zelle, der hat jetzt eine eigene ID, es ist nicht nur ein Byte-Wert, sondern der hat eine ID. Und wenn der jetzt in den Akku reingeht und wieder hier irgendwo rauskommt, dann ist diese ID weitergewandert in diesem Netzwerk. Und ich kann zum Beispiel dann auch schauen, wenn jetzt so Additionen, logische Operationen passieren, kann ich auch sehen, okay, diese ID ändert sich jetzt durch gewisse Operationen und bekommt dann, bei einer Ausgabe kann ich dann diese komplette Kette sehen. Ich sehe dann genau, wo kam dieser Wert her und durch welche Rechenoperation ging der und kann praktisch sozusagen mir diese Programmlogik wie in so einer Kette mir anschauen und kann dann schon sehr viele Rückschlüsse auf die Struktur des Programms ziehen. Das hatte ich hier nochmal durchdekliniert, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal, um vielleicht noch die eine oder andere Frage zuzulassen. Damit wäre ich am Ende des Vortrags und danke für eure Aufmerksamkeit. Gut, wenn es noch eine Frage gibt, dann könnt ihr die gerne stellen. Oder wenn jemand, ich habe vor, das Ganze demnächst als Open Source auch rauszugeben, wenn ich zufrieden bin mit der Architektur und so weiter. Im Moment ist es noch so in so einer Prototyping-Phase. Falls sich jemand dafür interessiert, kann er mir hier gerne eine Nachricht droppen. Dann bekommt er diese Info.
Ja, cool. Hallo, ich habe eine Frage. Sind diese Forschungsergebnisse auch für zukünftige Spielgestaltungen anwendbar?
Spielgestaltung, weiß ich nicht, da die Algorithmen, die wir hier betrachten, sind sehr, wie soll man sagen, sehr rudimentär. Die beschäftigen sich damit, gewisse, auf einer beschränkten, limitierten Hardware, gewisse Dinge zu tun. Zum Beispiel sowas wie Divisionen oder so smoothe Kurven zu bekommen. Und jetzt in der heutigen Entwicklung kann man sowas eben sehr leicht durch andere Methoden lösen. Das hat für mich mehr so einen Aspekt, ich verstehe die Evolution der Algorithmen, also auch von einfachen zu komplexeren Algorithmen und kann auch in solchen Code-Ökosystemen so Gemeinsamkeiten erkennen und sehe auch praktisch, wie war der Fluss der Ideen auch zwischen von einem Spiel zum anderen Spiel. Also viele der Techniken sind heute obsolet, aber nichtsdestotrotz ist es für die Ideengeschichte der Algorithmen interessant und wichtig, das zu betrachten. Gut, dann danke nochmal, dass ihr zu der frühen Stunde hierher gefunden habt und dann schließe ich hier. Ja.